Wir heißen Sie ganz herzlich willkommen zu unserer Bibelstunde heute. Wir freuen uns, dass Sie da sind, dass Sie gekommen sind heute an diesem herrlichen Frühlingstag, wo schon fast wieder Sommer ist, gell? Ja, schön, dass wir beieinander sind und auf Gottes Wort hören, dass wir ihn loben, ihm danken können. Und das wollen wir jetzt gleich tun, miteinander mit einem Loblied aus unserem Liederbuch, die Nummer 49. Ein Choral von Paul Gerhardt, Du meine Seele singe. Und wir singen Strophen 1 bis 4. Ich möchte mich Ihnen gerne auch noch kurz vorstellen. Es ist ja erst das zweite Mal, dass ich jetzt hier eine Bibelstunde halte. Mein Name ist Schwester Elke Keinert. Und ich gehöre seit etwa einem Jahr zum Leitungsteam unserer Schwesternschaft. Meine Aufgaben liegen schwerpunktmäßig in der Gestaltung und Förderung des gemeinsamen Lebens in der Schwesternschaft. Dazu gehören zum Beispiel Andachten oder unseren Schwesternrundbrief, die Gestaltung von Feiertagen, auch Planung und Durchführung von Freizeiten für Schwestern. Und auch die Unterstützung unserer Schwestern in der Hausleitung, Kontakte zu den einzelnen Stationen. Ja, das sind so schwerpunktmäßig meine Aufgaben. Wir haben immer wieder Grund, unseren Gott zu loben, ihm zu danken, weil er sich uns auch immer wieder zuwenden will, weil er uns begegnen will. Und das möchte er auch jetzt, hier und heute. Mit Liedern und einem Psalm wollen wir Gott nun zunächst miteinander danken und ihn loben. Schwester Renate wird es jetzt mit uns tun.
Wir haben ja gerade gesungen, Gott hält sein Wort mit Freuden. Eine wunderbare Aussage und wie gut, dass wir auch unter Gottes Wort kommen können, sein Wort lesen können und darin seine Zusagen lesen, hören, aber auch ihn erkennen, wer er ist. Dass er unser lebendiger Herr ist, unser Erretter, unser König, der, der alles in der Hand hat. Und das kommt auch so wunderbar in dem Wochenpsalm, der Psalm 95, zum Ausdruck, den wir jetzt miteinander beten wollen. Kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln. Wir wollen ihn laut preisen, ihn, unseren mächtigen Retter. Lasst uns dankbar zu ihm kommen. Und ihn mit fröhlichen Liedern besingen. Denn der Herr ist ein mächtiger Gott, der große König über alle Götter. In seiner Hand liegen die Tiefen der Erde und die Höhen der Berge. Kommt, wir wollen ihn anbeten und uns vor ihm beugen. Lasst uns niederknien vor dem Herrn. Denn er ist unser Gott und wir das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand. Kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln. Wir wollen ihn laut preisen, ihn, unseren mächtigen Retter. Ihn wollen wir jetzt auch loben und preisen mit den nächsten zwei Liedern, die hier an der Leinwand erscheinen.
Es ist oft so, dass Menschen Sehnsucht haben und eigentlich diese Sehnsucht nach einem erfüllten Leben, nach etwas, was ja mehr ist als das, was wir hier in dieser Welt mit dem, was wir im Äußeren haben, so bekommen können. Viele sagen, da muss es doch mehr geben. Viele sind auf der Suche und Jesus, er will Menschen begegnen. Darum soll es auch heute gehen. Gerade denen, die auf der Suche sind, kann und will er begegnen. Und wie er das macht, auch heute, da hören wir zunächst einen kleinen Bericht. Eine junge Frau, sie heißt Annette. Der Glaube an Gott hat im Leben von Annette schon immer eine Rolle gespielt. Der Vater ist katholisch und auch die Großmutter ist sehr gläubig. Der sonntägliche Kirchgang gehört selbstverständlich dazu. So ist sie geprägt vom christlichen Menschenbild. Sie macht Abitur und studiert Werbedesign. Mit 27 Jahren heiratet sie. Ihr Ehemann beschäftigt sich sehr mit esoterischen Fragen. Dadurch öffnet sich ja auch Annette für dieses Denken. Als die Ehe nach nur 1,5 Jahren scheitert, taucht sie immer tiefer in die esoterische Gedankenwelt ein. Annette ist wie ein Schwamm, der das alles aufsaugt. Die Motivation für ihre immer intensivere Beschäftigung mit der Esoterik beschreibt sie so: Im Grunde wollte ich mit meiner Sehnsucht nach Liebe, meiner Angst vor dem Tod und dem Verlust von geliebten Menschen klarkommen. Ich habe nach einem Sinn im Leben gesucht. Schnell zeigen sich aber auch dunkle Seiten. Ihre Ängste nehmen zu und sie bekommt häufiger Albträume. Im Grunde war ich auch immer auf der Suche nach Liebe, so erzählt sie. Dann mehren sich ihre privaten, gesundheitlichen und finanziellen Probleme. Für Annette beginnt eine schlimme Zeit. In dieser Situation begegnet ihr eines Tages eine Nachbarin. Sie strahlt Annette an und erzählt, dass sie auf dem Weg in einen Gebetskreis ist. Das war wirklich wie eine Faust ins Herz, sagt Annette. Ich habe so eine Sehnsucht gespürt und habe spontan gefragt, kann ich da mal mitgehen? Das war der Anfang einer Wende in ihrem Leben. Annette ist beeindruckt von der Freundlichkeit, Herzlichkeit und Annahme, die sie in diesem Kreis erfährt. Ganz neu stellt sich ihr die Frage, wer dieser Jesus ist, von dem sie schon in der Kindheit immer wieder gehört hat und zu dem sie in diesem Gebetskreis beten. Deswegen habe ich auch zu Jesus gebetet und gesagt, wenn es dich wirklich gibt, muss ich das wissen, so sagt Annette. Sie geht regelmäßig in den Gebetskreis und sie erkennt immer mehr, wer Jesus ist und was er für sie getan hat. Einige Wochen später vertraut sie Jesus ihr Leben in diesem Gebetskreis an. Ihre Suche nach Sinn und Lebenserfüllung hat ein Ende. Sie ist angekommen. Sie hat Jesus gefunden, oder besser gesagt, Jesus hat sie gefunden. Heute ist Jesus alles für mich. Er ist das Seil aus dem Himmel, an das ich mich hänge und das ich nicht loslassen möchte. So schildert sie es. Jesus ist ihr begegnet. Und wenn Menschen das erfahren, wenn Jesus Menschen begegnet, dann verändert sich ihr Leben. Und dann können sie das finden, wonach sie sich sehnen. Jesus, er ist nicht irgendwo fern von uns. Er ist kein unbeteiligter Herr, der uns irgendwo zuschaut und uns einfach laufen lassen will. Und er ist auch jetzt gegenwärtig. Er will zu uns reden durch sein Wort. Er will in unser Leben hineinkommen, in unseren Alltag. Und das dürfen wir immer wieder erbitten und da dürfen wir auch immer wieder dafür danken. Und das möchte ich jetzt gerne auch noch tun in einem Gebet. Und auch darum beten, dass Jesus Reden und Hören segnet. Ja, Herr, wir dürfen hier zusammenkommen, in Frieden, in Freiheit. Wir dürfen beieinander sein und können das Beste tun, was wir für unser Leben tun können, auf dich hören, zu dir kommen, auf dein Wort hören. Danke, dass du der Herr bist, der uns begegnen will, auch jetzt, der zu uns reden will, dessen Wort lebendig ist. Und so dürfen wir damit rechnen, weil du gegenwärtig bist und weil du durch deinen Geist an uns wirken willst, weil du unser Herz öffnen kannst für das, was du sagst und für deinen Segen, den du in unser Leben hineingeben möchtest. Und so danken wir dir jetzt, dass du mit deinem Wort uns segnen willst, begegnen willst. Danke dafür. Amen. Jesus begegnet Menschen. Das können wir auch immer wieder ganz eindrücklich im Johannesevangelium lesen. Wie Jesus persönlich mit Menschen spricht, das erfahren wir auch in einem Bericht in Johannes 4. In diesem Kapitel erleben wir mit, wie Jesus einer Frau begegnet, deren Leben sich dadurch ganz entscheidend verändert. Dieses Gespräch wird uns ganz ausführlich geschildert in 30 Versen. Und ich möchte mit Ihnen nun so in verschiedenen Abschnitten diese Verse anschauen und dabei auch entdecken, wie Jesus dieser Frau begegnet und wie er auch uns begegnen will. Wir lesen zunächst einmal in Kapitel 4, Johannesevangelium, die Verse 1 bis 9, unter der Überschrift, was Jesus will, Menschen persönlich begegnen. Johannes 4, 1 bis 9. Als nun Jesus erfuhr, dass den Pharisäern zu Ohren gekommen war, dass er mehr zu Jüngern machte und taufte als Johannes, obwohl Jesus nicht selber taufte, sondern seine Jünger, da verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samarien reisen. Da kam er in eine Stadt Samariens, die heißt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich am Brunnen nieder. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Essen zu kaufen. Da spricht die samaritische Frau zu ihm: Wie? Du bittest mich um etwas zu trinken, der du ein Jude bist? Und ich eine samaritische Frau? Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Wir erleben mit, wie Jesus nach Samarien kommt. Zunächst einmal eine ganz alltägliche Situation. Er ist unterwegs mit seinen Jüngern. Er kommt in die Stadt Sychar. In Samarien, in dem Gebiet, in dem also die Samariter lebten. Die Samariter, wer waren sie? Eine Mischbevölkerung eigentlich. Es waren Juden, die sich vermischt hatten mit assyrischen Einwanderern. Samariter wurden von den frommen Juden mehr oder weniger verachtet. Man wollte nichts mit ihnen zu tun haben. Sie galten sogar als Ketzer, weil sie unter anderem nur die 5 Mosebücher als heilige Schriften anerkannten und auch das anders sahen, wo man anbeten soll. Sie dachten, der Berg Garizim wäre der Anbetungsort und nicht Zion in Jerusalem. Die Juden bestritten die Zugehörigkeit der Samariter zum Gottesvolk. Und so mieden sie eigentlich den Kontakt mit diesen. Wir kennen die Samariter vom barmherzigen Samariter her. Man wollte sich aber mit denen nicht einlassen. Aber Jesus geht nun genau durch dieses Land. Und das hat seinen Grund. Er hätte da eigentlich gar nicht durchgehen müssen, geografisch gesehen. Aber er tut es dennoch. Warum? Es heißt hier, er musste durch Samarien reisen. Es ist ein göttliches Muss. Offenbar weiß Jesus, dass die Begegnung mit der Frau, die jetzt folgt, an diesem Ort, zu dieser Zeit dran ist. Dass es sein Auftrag ist, dorthin zu gehen. Dass es wichtig ist, dort zu sein. Wenn Menschen da sind, denen Jesus begegnen will, dann ist das kein Zufall. Er will sich diesen Menschen zuwenden. Er ist bereit dazu. Und das geschieht jetzt in einer ganz alltäglichen Situation. Im Alltag. Da braucht es keinen besonderen Ort. Eine besondere Zeit oder irgendwie auch eine besondere Situation. Das kann auch bei uns im Alltag immer wieder geschehen. Auch gerade vielleicht da, wo wir gar nicht mit Jesus rechnen. Denn wir dürfen ja wissen, er ist ja immer gegenwärtig. Auch gerade in unserem Alltag. Jesus nimmt jetzt Kontakt mit der Frau auf, die zum Brunnen kommt. Obwohl eigentlich mehrere Umstände ihn davon abhalten müssten, mit ihr zu reden. Zunächst einmal, er spricht eine Frau an. Obwohl das ein jüdischer Rabbi eigentlich überhaupt nicht tun sollte. Und Jesus spricht eine Samariterin an. Wie gesagt, eine Frau aus dieser Bevölkerung, wo sie doch keine Gemeinschaft haben wollten. Und das alles auch noch zum Dritten an einem öffentlichen Platz. Nun war da in der Mittagszeit nicht viel los, aber es war öffentlich, wo es hätten alle mitbekommen können. Jesus ersetzt sich über solche Schranken hinweg, über soziale Schranken, über menschliche Schranken, die Menschen irgendwo aufgebaut haben. Er durchbricht diese menschlichen Grenzen. Das ist für Jesus nicht entscheidend. Denn er sieht ja immer den Menschen selbst, die Person, den Einzelnen. Und so wendet er sich jetzt auch dieser Frau zu, die eigentlich irgendwie am Rande steht, die auch ausgegrenzt ist. Das wird auch noch mal deutlich aus dem, dass sie ja um diese Zeit zu diesem Brunnen kommt, wo keiner da ist, wo sie irgendwo vielleicht auch niemandem begegnen will. Jesus wendet sich auch denen zu, mit denen keiner etwas zu tun haben will. Seine Botschaft gilt allen, ganz unabhängig von sozialer Stellung, von Geschlecht oder von Rang, Namen, Anerkennung. Das, was bei uns manchmal so hoch im Kurs steht. Und da habe ich mich schon auch gefragt, wie gehe ich mit Menschen um, die am Rande der Gesellschaft sind, die vielleicht nicht so viel Anerkennung haben, die irgendwo draußen stehen. Wie gehen wir mit diesen Menschen um? Wenden wir uns ihnen auch zu? Oder gehen wir ihnen vielleicht nicht doch insgeheim lieber aus dem Weg? Oder verurteilen wir sie nicht manchmal sogar? Wie denken wir über sie? Sollen sich doch andere drum kümmern? Und die zweite Frage, die ich mir gestellt habe, ganz unabhängig von Menschen am Rande der Gesellschaft, gibt es vielleicht nicht auch Menschen in meiner Umgebung, denen ich irgendwie ausweiche? In der Gemeinde, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, wo auch immer, wo ich ja irgendwie vielleicht Vorbehalte habe, wo mir jemand ja irgendwie so anders vorkommt oder wo ich vielleicht schwierige Erfahrungen gemacht habe. Bin ich da nicht auch irgendwie immer so dran auszuweichen? Wir reagieren manchmal auch mit Rückzug, vielleicht sogar mit innerer Ablehnung. Jesus, er geht auf alle zu. Er hat keine Scheu. Er ging auf Pharisäer zu und er ging auf diese Frau zu. Vielleicht ist es auch für uns dran, wieder auf jemanden zuzugehen, dem wir ausgewichen sind, bei dem wir Vorbehalte haben. Jesus kann uns das zeigen, wo da vielleicht so jemand ist. Und er kann uns auch Gelegenheit geben, wenn wir ihn darum bitten. Und er kann uns Worte geben und die Kraft dazu. Nun wenden wir uns wieder der Begegnung hier zu mit der Samariterin. Sie ist um die heiße Mittagszeit unterwegs und da macht sie den anstrengenden Gang zum Brunnen. Vermutlich scheut sie die Begegnung mit anderen. Vermutlich wählt sie diese Zeit bewusst, um den Blicken anderer zu entgehen, um vielleicht unangenehmen Begegnungen aus dem Weg zu gehen. Und so rechnet sie nicht damit, dass einer da ist. Sie rechnet nicht mit Jesus. Aber er spricht sie jetzt an, mit einer Bitte. Gib mir zu trinken. Und mit dieser einfachen Bitte, da am Brunnen, leitet Jesus ein Gespräch ein. Und das zeigt uns Jesu einzigartige, einfühlsame Art seiner Gesprächsführung. Wie er anknüpft, wie er weiterführt, wie er zum eigentlichen Kern der Sache kommt. Und obwohl Jesus weiß, wen er vor sich hat, er kennt ja die Menschen, er kennt ja sogar die Gedanken der Menschen. Er ist ganz unvoreingenommen, nimmt Kontakt auf, wendet sich dieser Frau zu. Und er knüpft zunächst an diese Situation an. Er stellt eine ganz praktische Frage. Und er tut den ersten Schritt. Er richtet eine Bitte an sie, die sie eigentlich auch erfüllen könnte. Aber sie reagiert zunächst ganz befremdet und sie sagt eigentlich genau das, was ja das Ungewöhnliche ist an dieser Situation. Wie, du bist ein Jude, ich eine Samariterin, warum bittest du mich um Wasser? Man erkennt schon die Verwunderung, auch vielleicht ein Stück Misstrauen und Empfindlichkeit in ihrer Äußerung. Was befürchtet sie? Aber auf der anderen Seite, sie reagiert auch ehrlich. Sie fragt nach. Und Jesus, er lässt sich nicht irritieren. Er antwortet, indem er ihr etwas anbietet. Wir lesen nun die Verse 10 bis 12 unter dem Gedanken, was Jesus anbietet, lebendiges Wasser. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und er gebe dir lebendiges Wasser. Spricht zu ihm die Frau: Herr, hast du doch nichts, womit du schöpfen könntest, und der Brunnen ist tief. Woher hast du dann lebendiges Wasser? Bist du mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken und seine Kinder und sein Vieh. Jesus, er bietet ihr nun etwas an. Eigentlich braucht er ja etwas, aber dadurch, dass er ihr jetzt schon einen Hinweis gibt auf das, was er geben kann, beginnt er gleich, sich dem eigentlichen Ziel dieses Gesprächs zuzuwenden. Er sieht ja schon die tiefe Not ihres Lebens. Er sieht ihre Bedürftigkeit. Bedürftigkeit, da könnte man auch sagen, synonyme Worte wie Mittellosigkeit oder Notlage oder Bedrängnis. Jesus sieht das. Er weiß, dass die Frau am Brunnen nicht nur äußerlich Wasser zum Leben braucht, sondern dass sie auch innerlich etwas braucht. Bedürftig sein, das ist eigentlich oft ganz schön schwer, sich das einzugestehen, dass man bedürftig ist. Wir versuchen doch oft selber irgendwie durchzukommen. Und da kommt es auch oft vor, dass wir aus unserer eigenen Kraft heraus handeln und dass man gar nicht so schnell das zugibt, dass man jetzt nicht weiterkommt, dass man Hilfe braucht, dass man bedürftig ist. Jesus möchte, dass der Frau das zum Bewusstsein kommt, dass es ihr selber klar wird. Und da berührt er jetzt ihre Sehnsucht nach dem wirklichen Leben. Er will ihr helfen, dass sie selber ihre Bedürftigkeit sehen kann, dass sie es eingestehen kann, dass sie das wahrnimmt. Und er will ihr zeigen, was sie wirklich braucht. Und er will es ihr auch zeigen, woher sie es bekommen kann. Es ist ja so, wenn ich selber das nicht erkenne, dass ich etwas brauche, dann werde ich es auch schlecht annehmen können, selbst wenn ein anderer mir das geben will. Und so möchte Jesus, dass sie es erkennt. Und er macht sich mit ihr auf den Weg. Er will ihr deutlich machen, dass sie etwas braucht. Eine Gabe, seine Gabe. Er spricht vom lebendigen Wasser. Was ist diese Gabe? Es ist das, was durch das Wirken des Heiligen Geistes in das Leben hineinkommen kann. Es ist die Gemeinschaft mit ihm und die Gemeinschaft mit Gott, dem Vater. Es ist das wahre, erfüllte Leben, das er schenken will. Lebendiges Wasser. Nicht das sichtbare Wasser des Brunnens, sondern das, was den inneren Durst löscht. Das, was Leben wirkt, über all das Äußere hinaus. Und dieses lebendige Wasser, das ist nur durch Jesus und bei ihm zu bekommen. Und deshalb ist es ja auch entscheidend, ihn zu erkennen. Den zu erkennen, der es geben kann. Und deshalb sagt Jesus es so: Wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann betest du ihn und er gebe dir lebendiges Wasser. Aber die Frau, die versteht Jesus wörtlich. Wie kann denn Jesus schöpfen aus diesem Brunnen, wenn er nicht mal ein Gefäß hat? Sie versteht nicht, was Jesus wirklich meint. Sie sieht das Äußere, das Sichtbare. Und so sehen wir hier auch, wie schwer das ist, von Natur aus das zu verstehen, was Jesus sagt. Wir sind von Natur aus unverständig. Wenn Gottes Geist uns das nicht aufschließt, wenn wir unser Herz nicht für das öffnen, was Jesus sagt und was dahinter steht. Viele Menschen sind für das Evangelium blind. Sie hören es, aber sie bleiben bei dieser äußeren, oberflächlichen Wahrnehmung stehen. Und sie lassen sich vielleicht auch gar nicht darauf ein, was dahinter steht. Und öffnen vielleicht ihr Herz nicht wirklich für das, was Jesus sagt. Aber Jesus, er lässt sich nicht beirren. Er führt die Frau weiter. Und er will sie dahin führen, worum es eigentlich geht. Vers 13 bis 15. Das dritte, was Jesus verspricht. Lebensdurst wird gestillt. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten, also von dem Wasser des Brunnens. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Spricht die Frau zu ihm: Herr, gib mir solches Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht herkommen muss, um zu schöpfen. Was Jesus verspricht, Lebensdurst wird gestillt. Jesus macht ihr klar, er redet von einem ganz anderen Wasser als dem, das man in diesem Brunnen schöpfen kann. Das weltliche, das reale Wasser, das macht immer wieder durstig, das wissen wir auch. Wir trinken, aber wir sind einige Zeit später wieder durstig. Wir brauchen's. Das Wasser, das wir hier in dieser Welt bekommen, auf der Ebene dieser Welt, dadurch wird unser Durst niemals gestillt. Die äußeren, materiellen, die sichtbaren Dinge dieser Welt, die verlocken zwar und die versprechen auch Glück und Zufriedenheit. Man muss sich nur mal die Werbung anschauen. Was wird einem da nicht alles versprochen? Aber wir sehen es ja auch deutlich, gerade auch in unserer Gesellschaft. Je mehr wir im Wohlstand leben, desto unglücklicher werden viele Menschen, auch wenn sie alles haben. Das Äußere wird uns niemals befriedigen. Denn es geht für uns darum, was in unserem Herzen ist, was in unserer Seele geschieht. Und da haben wir auch Durst, innerlich Durst nach Liebe, nach Annahme, nach Anerkennung, Durst nach Verständnis, nach Trost und auch diesen Durst nach Vergebung. Denn wohin sollen wir denn gehen mit unserer Schuld? Wir haben Durst nach Hoffnung und nach Sinn, so wie es bei dieser Annette war und die gesucht hat. Und wir können uns das gegenseitig alles nur bruchstückhaft geben. Und schon gar nicht ja mit dem, was uns wieder genommen werden kann, was vergänglich ist, was letztendlich keinen Bestand hat, was von heute auf morgen wegbrechen kann. Der Philosoph Jean-Paul Sartre, er sagte es einmal so: Der Mensch leidet nicht aus diesem oder jenem Grunde, sondern zutiefst, weil sein Sehnen auf dieser Erde nicht gestillt wird. Unser Sehnen auf dieser Erde wird hier mit dem, was wir hier einander geben können, mit dem Äußeren, was wir haben, was wir auch genießen dürfen. Aber dieser innere Durst wird dadurch nicht gestillt. Was wir wirklich brauchen, liegt außerhalb unserer Möglichkeiten. Wir können es uns nicht selber geben. Es ist das lebendige Wasser, die Gabe, die nur Jesus zuteilen kann. Die Gabe, die unser menschliches Verlangen stillt. Das, was in unsere Seele hineinkommen darf. Und so sagt es Jesus zwei Kapitel später in Johannes 6: Wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Und das ist das, was er der Frau ja hier auch verspricht. Jesus hat das bereit, wonach wir uns sehnen. Liebe, Vergebung, Hoffnung, Trost, Sinn, Zukunft, Anerkennung, Verständnis. Das Angebot gilt. Wir können kommen, jeden Tag aufs Neue oder vielleicht auch ganz neu zu Jesus kommen. Die Frau beginnt etwas zu ahnen. Und sie drückt jetzt diese Sehnsucht auch aus nach einem anderen Leben. Sie sagt: Herr, gib mir solches Wasser. Sie merkt, es ist irgendwie anders. Und sie bittet Jesus um diese Gabe, auch wenn sie noch nicht ganz begriffen hat, um was es eigentlich geht. Aber sie bittet. Und das dürfen wir auch wenn wir manches noch nicht begreifen oder nicht verstehen. Und vieles bleibt ja auf dieser Erde, in dieser Welt auch unbegreiflich, unverständlich. Aber wir dürfen bitten und zu Jesus gehen und auch sagen, Herr, gib mir das, was ich brauche. Jesus ermutigt uns zu bitten und gerade heute am Sonntag Rogate betet. Da ermutigt er uns auch zu bitten. Wir haben Grund zu danken, aber wir dürfen auch erbitten, was wir brauchen. Jesus ist der, der uns geben will. Entscheidend ist, dass wir ihm auch unser Herz immer wieder hinhalten und dass wir bereit sind, auch dann auf das zu hören, was Jesus sagt. Er wird es so sagen, dass wir es verstehen. Vielleicht fällt es ganz anders aus, als das, was wir uns vorgestellt haben. Und das erlebt die Frau jetzt auch. Das Gespräch nimmt eine überraschende Wende. Vers 16 bis 18. Was Jesus jetzt anspricht, die unbequeme Wahrheit. Jesus spricht zu ihr. Geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder her. Die Frau antwortete und sprach zu ihm. Ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht geantwortet, ich habe keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das hast du recht gesagt. Das Gespräch nimmt eine interessante Wendung. Jesus wird jetzt sehr persönlich und sehr konkret. Er spricht sie auf ihr persönliches Leben an. Sie soll ihren Mann holen. Und damit spricht er wohl einen wunden Punkt an. Eine ungeklärte Situation, eine Not. Er konfrontiert sie. Er weiß um ihre wechselnden Beziehungen. Und er sieht ihre ganze jammervolle Wirklichkeit, ihren Lebensdurst, der sich vielleicht auch durch diese vielen Beziehungen spiegelt und den sie dadurch stillen will. Über diese wird uns nichts Näheres gesagt, aber ein glückliches, stabiles, erfülltes Leben sieht ja wohl anders aus. Und jetzt hat sie keinen Mann, sie hat keinen Ehemann im rechtlichen Sinne und dadurch hat sie keine rechtliche Grundlage, ein illegales Zusammenleben damals, damit auch ohne Schutz für sich selber und ohne Versorgung, aber auch zugleich ein Leben, das den Geboten Gottes widersprach. Ein Leben, bei dem sie sich schuldig gemacht hat. Jesus macht hiermit deutlich, bevor sie das bekommen kann, wonach sie sich sehnt, ist etwas anderes nötig. Es muss etwas bereinigt werden. Und das ist eigentlich ja schon der Anfang dessen, dass Jesus etwas gibt. Das Geben beginnt schon mit der Aufdeckung von Schuld und Sünde. Mit der Aufdeckung dessen, was bereinigt werden muss, mit dem, was auch einen bedrängt und Not macht. Jesus hält ihr einen Spiegel hin. Sie kann sich nun selbst erkennen. Und er gibt ihr Gelegenheit, das auch selber auszudrücken, was in ihrem Leben nicht in Ordnung ist. Er will keine Beichte erzwingen, er hält ihr auch keine Moralpredigt. Aber er bietet ihr in seiner Liebe an, die Wahrheit zu sagen und sich der Wahrheit zu stellen. Dietrich Bonhoeffer sagt es einmal so: Nichts kann grausamer sein als jene Milde, die den anderen seiner Sünde überlässt. Nichts kann barmherziger sein als die harte Zurechtweisung, die den Bruder vom Wege der Sünde zurückruft. Jesus spricht die Wahrheit an. Und die Wahrheit wird euch frei machen, so sagt er es auch einmal. Die Wahrheit, die Jesus Christus heißt, sie kann uns frei machen. Und in seiner Liebe, im Bewusstsein der Gnade, da können wir uns der Wahrheit stellen. Er stößt uns dann nicht weg und er lässt uns nicht fallen, sondern er will es aufdecken und seine Barmherzigkeit und Gnade entgegenbringen. Die Frau versucht diesem für sie sicher unangenehmen Thema jetzt auszuweichen. Sie lenkt ab auf eine religiöse Frage, aber dabei kommt sie zu einer entscheidenden Entdeckung. Das 5. Wer Jesus ist. Christus, der Messias. Ich lese Vers 19 bis 26. Die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berge angebetet, und ihr sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr: Glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berge noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Wir wissen aber, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Spricht die Frau zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, der da Christus heißt. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr: Ich bin's, der mit dir redet. Die Frau spricht eine Frage an, zunächst einmal, eigentlich der Hauptstreitpunkt zwischen Juden und Samaritern. Wo soll man anbeten? Sie geht jetzt auf so eine religiöse Erörterung aus. Sie will sich irgendwo vielleicht nicht dieser Wahrheit stellen, die Jesus so deutlich gesagt hat. Es ist ja nicht leicht, sich das einzugestehen, wenn irgendwas nicht so läuft, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, wenn irgendwo eine Schuld ist, die uns drückt. Sich dem stellen gelingt nicht immer. Manchmal ist es leichter, sich auf theologische Diskussionen einzulassen, als Jesus in sein persönliches Leben hineinsprechen zu lassen. Auf jeden Fall erkennt die Samariterin aber an dem, was Jesus gesagt hat: Er muss irgendwo ein Prophet sein. Er muss Vollmacht haben und er kann mehr über Gott sagen. Und so fragt sie ihn, und Jesus geht in geduldiger Weise drauf ein. Wo soll man anbeten? Er redet von einer neuen Zeit, wo es keine örtlich begrenzte Gottesdienststätte mehr geben wird, sondern wo Anbetung in Geist und in Wahrheit geschieht. Also wo es von der inneren Haltung abhängig ist, wie ich bete, wie ich anbete. Anbetung gibt Gott die Ehre. Und entscheidend ist nicht, wo wir beten, sondern in welcher Haltung wir das tun. Und diese Verse, die Jesus dazu sagt, da allein könnte man eine oder zwei Bibelstunden machen. Ich möchte aber heute ja speziell den Schwerpunkt drauf legen: Wie geht Jesus mit dieser Frau um in dieser persönlichen Begegnung? Und deswegen schauen wir uns an, was geschieht nun weiter. Die Frau kann von dem Gesagten, was Jesus hier ausführt, vermutlich nur wenig verstehen. Aber sie erkennt da etwas ganz Neues. Und sie bringt das, was Jesus sagt, mit dem Messias in Verbindung. Es erinnert sie an die Worte über den Messias, den verheißenen Retter. Und so sagt sie zu Jesus: Ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus heißt. Sie deutet also ihre Erwartung an. Und sie weiß auch, was dieser tun wird. Er wird verkündigen, von Gott lehren. Und genau das hat sie jetzt erlebt. Und so hat Jesus sie in dem Gespräch so geführt, dass sie diese Offenbarung, die Jesus nun über sich selber gibt, dass sie das annehmen kann. Jesus sagt: Ich bin's, der mit dir redet. Er ist der Messias, der Gesalbte, den Gott in die Welt schickt, um den Menschen das Heil zu bringen, das, wonach sie sich im tiefsten sehnen. Diese Selbstoffenbarung ist eine Glaubenshilfe für die Frau, und es liegt nun an ihr, ob sie das annimmt, ob sie daraus Konsequenzen zieht. Wir sehen, was weiter geschieht. Das Sechste, was Jesus bewirkt: ein verändertes Leben. Ich lese Vers 27 bis 30 und dann noch Vers 39. Unterdessen kamen seine Jünger und wunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Doch sagte niemand: Was fragst du oder was redest du mit ihr? Da ließ die Frau ihren Krug stehen und ging in die Stadt und spricht zu den Leuten: Kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ob er nicht der Christus sei, Da gingen sie aus der Stadt heraus und kamen zu ihm. Und Vers 39, es glaubten aber an ihn viele der Samariter aus dieser Stadt um der Rede der Frau willen, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Was Jesus bewirkt, ein verändertes Leben. Das Gespräch ist zu Ende, die Jünger kommen, aber die Frau, sie hat genug erfahren. Sie weiß das, was sie wissen muss. Sie ist nicht mehr die Frau, die zum Brunnen kam, um Wasser zu schöpfen. Sie ist verwandelt. Sie lässt den Krug stehen. Sie läuft in die Stadt, zu den Leuten hin. Es ist ihr ein Bedürfnis, das zu sagen, was sie erlebt hat. Das lebendige Wasser ist nun tausendmal wichtiger als das irdische Wasser vom Brunnen. Und so lädt sie die Menschen ein, sich selber zu überzeugen, wer dieser Jesus ist. Sie spricht über das, was sie erlebt hat. Sie gibt weiter, was sie erkannt hat. Sie lädt Menschen zu Jesus ein. Unmittelbar nach dem, was sie mit ihm gesprochen hat. Und wir erkennen, dass sie es irgendwie auch selber kaum fassen kann, aber dass es ihr so wichtig ist, das weiterzugeben. Sie hat Hoffnung, sie hat Perspektive, sie hat Vergebung. Und sie gibt anderen nun ein persönliches Zeugnis. Sie wird zur Missionarin, zur Evangelistin. Und was sie an Jesus am meisten beeindruckt hat, das war das, was er über ihr Leben gesagt hat. Und das, was Jesus zu ihr persönlich gesprochen hat, die Lehre, die Predigt, ja, das war auch irgendwo wichtig, um Erkenntnis zu bekommen. Aber das, was sie weitergibt, ist ihr persönliches Zeugnis. Und das dürfen wir auch immer wieder tun. Das, was wir mit Jesus erlebt haben, weitergeben. Das wird Menschen neugierig machen auf diesen Jesus. Und durch unser persönliches Zeugnis können auch wir einladen. Die Begegnung mit Jesus kann Menschen verändern, wenn er hineinkommt in unser Leben. Und es macht andere wiederum neugierig. Und nun gehen die anderen auch zu Jesus. Sie wollen ihn aufgrund dessen, was die Frau erzählt hat, auch erleben. Die samaritische Frau, sie hat begriffen, dass sie lebendiges Wasser braucht. Sie hat verstanden, dass sie Jesus braucht. Und vielleicht hätte sie auch diese Sätze sagen können, die wir zu Beginn aus dem Bericht von Annette gehört haben. Heute ist Jesus alles für mich. Er ist das Seil aus dem Himmel, an das ich mich hänge und das ich nicht loslassen möchte. Begreifen, dass wir Jesus brauchen, das ist der größte Segen für unser Leben. Das hat die Frau damals am Brunnen erfahren und das können auch wir erleben. Dass Jesus uns segnen will, wenn wir mit ihm gehen. Und dafür möchte ich ihm danken und wir beten miteinander. Herr, wir sehen, wie du Menschen begegnest in deiner liebevollen, einzigartigen Weise, wie du nicht davor zurückschreckst, auch unbequeme Dinge zu sagen, die Wahrheit zu sagen. Und danke, dass du das tust und dass du uns nicht irgendwo laufen lässt. Und wir dürfen auch immer wieder darum bitten, dass wir gerade dann auch unser Herz für dich öffnen und dass wir gerade dann auch hinhören, wenn es nicht so einfach ist, wenn es nicht so bequem ist, aber wenn du uns dadurch auch befreien willst, uns entlasten willst. Danke, Herr, dass du das tust und dass du das immer wieder tun willst. Und so danken wir dir, dass wir mit dir gehen dürfen, dass du vorangehst und dass wir uns dir anvertrauen dürfen für diesen Tag, für die kommende Woche und für unser Leben. Danke dafür. Amen.